okay, ich habe jetzt hier meine, keine Ahnung, 1200, 1600 Euro im Monat und will ich dafür wirklich noch König sein? Das wäre dann ein Titel für eine Biografie. Ich wusste auch bis heute außer mir eigentlich nur, weiß ich nicht, 2, 3 Personen. Also wir haben das jetzt massiv gestreut und gut, vielleicht beschleunigt das die Sache.
Der nächste bitte. Das literarische Experiment. Der Podcast. Das war der nächste bitte, der Podcast. Und es heißt nicht umsonst der nächste bitte, denn schaltet ein zur nächsten Folge nächste Woche an gleicher Stelle. Macht's gut, euer Maddie Müller. Heute bei uns zu Gast im Podcast ist der berühmte Bestsellerautor Daniel Holbe. Daniel Holbe hat das literarische Erbe von Andreas Franz angenommen bzw. übernommen. Er hat ein Angebot bekommen von Drömer Knauer, die erfolgreiche Krimiserie um die Ermittlerin Durand fortzusetzen. Das hat er auch getan und ist seitdem regelmäßig in den Top 10 der deutschen Bestsellerlisten zu finden. Er ist 1976 geboren und lebt mit seiner Familie im oberhessischen Vogelsbergkreis. Insbesondere Krimis rund um Frankfurt und Hessen faszinieren den leserbegeisterten Daniel Holbe schon seit geraumer Zeit. So wurde er auch Andreas Franz-Fan und schließlich selbst Autor. Als er diesen oder einen Krimi bei Drömer Knauer anbot, war er doch sehr überrascht, dass er das Erbe von Andreas Franz übernehmen sollte. Hat er natürlich gemacht und ist auch jetzt mit seinem eigenen Namen bzw. unter seinem eigenen Label als Daniel Holbe regelmäßig in den Bestsellerlisten zu finden. Und heute ist er hier bei uns im Podcast. Gute Daniel, wie geht's?
Ja, grüß dich. Den Umständen entsprechend, würde ich sagen. Uns geht's gut, glaube ich, oder?
Ja, mir geht's hin. Schlechte Leute geht's immer gut, weißt du doch.
Richtig.
So, wir beschäftigen uns jetzt heute mal mit deinen Antworten zu den berühmten 10 unvollendeten Sätzen. Und bevor wir lang rumlabern, steigen wir auch gleich ein. Und der erste Satz ist wie immer, ich schreibe, weil, und da hast du gesagt, ich einmal damit angefangen und nicht mehr aufhören konnte. War das wirklich so? Das ist ja nicht so, dass du dann irgendwann mal einen Stift in die Hand genommen hast und hast dann nicht mehr aufgehört.
Nein, es war, ich habe den Stift x-mal in die Hand genommen und irgendwann habe ich es endlich tatsächlich mal geschafft, eine Geschichte zu schreiben, mal zu Ende zu schreiben. Und in dem Moment, wo das ganze Ding dann veröffentlicht war, wo ich dann meinen Namen auf einem Buch im Regal hatte, also so der Traum, den ich lange, lange hatte, dann habe ich gemerkt, okay, du hast noch viel mehr zu erzählen. Und dann habe ich eben nicht mehr aufgehört. Büchse der Pandora.
Gut. Ja, du hattest ja dann auch irgendwann das große Glück, den Andreas Franz zu beerben. Und dann warst du ja, wie war das denn, diese Entscheidung zu sagen, okay, jetzt schmeiß ich alles hin und schreib nur noch. War das ein Prozess oder war das ad hoc?
Das war, ich habe gemerkt, wie intensiv die Arbeit natürlich ist. Also A, mich da reinzudenken, aber generell egal, ob jetzt an fremde Gedankenwelt oder Personenwelt oder dann eben auch meine eigenen Projekte, bei einer gewissen Schlagzahl oder bei einer gewissen Fülle habe ich gemerkt, es geht am besten, wenn ich mich auf nichts anderes konzentrieren muss. Ja. Und dann war ich glücklicherweise durch diese große Beachtung von dieser Julia Durand-Reihe, war ich dann tatsächlich in der Lage zu sagen, okay, es reicht, wenn ich nur noch das mache und dafür mache ich es dann eben richtig.
Ja, gut, ja. Das ist natürlich eine komfortable ja, Situation.
Das ist ein großes Glück, ganz klar. Ja. Kann man nicht anders sagen.
Prima. Viele sagen, dieses Schreiben hat eine therapeutische Wirkung. Ist es bei dir auch noch so oder bist du so in dieser Julia Durand-Welt, weil das ist ja eher Krimi, Es hat ja nichts mit, wie soll ich sagen, deine eigenen Ängste zu verarbeiten oder sowas.
Naja,
gibt's das noch?
Ich bin ja unter anderem neben vielen anderen Dingen ehemaliger Sozialarbeiter und natürlich ist der Krimi und diese ganzen zwischenmenschlichen Dinge, die da geschehen, bietet einem schon auch ein Stück weit, ich würde jetzt nicht sagen, eine therapeutische Vergangenheitsbewältigung aus dieser Berufszeit, aber es gibt einem viele Ideen und viele Möglichkeiten, genau dahin zu gucken, wo halt eben Schieflagen sind. Die müssen nicht immer zum Mord führen, aber die können auch zu ganz anderen unschönen Dingen führen. Und natürlich fließen diese Sachen dann in meine Schreibe ein. Und ob das jetzt therapeutisch ist oder nicht, aber ich kann das vielleicht manchmal auch benennen, was mir wichtig ist.
Mhm. Ja, also die Freiheiten kriegst du auch
vom Verlag. Kann man über den Krimi durchaus transportieren.
Okay, ja. Prima. Gut, der nächste Satz wäre, das Buch, das ich selbst gerne geschrieben hätte, heißt Sternenstrahl.
Sternenstrahl, kalt aus dem All, ja. Es liegt seit 10 Jahren mindestens unberührt in meiner Schublade und auch unvollendet.
Ach, das ist ein eigenes Buch?
Ja, quasi. Ist ein Wissenschaftsthriller, der in Südfrankreich spielt. Sternenstrahl wäre der Arbeitstitel gewesen. Ja, Radioaktivität, ja, ganz fiese Typen, ja, Anleihen in Kolonialafrika, ja, und natürlich eine kleine Prise Übernatürliches. Mehr sage ich jetzt nicht. Vielleicht wird ja irgendwann mal was draus, aber ich würde in den nächsten 10 Jahren erstmal nicht damit rechnen.
Ist es so, was dich einfach nicht mehr loslässt?
Ja, oder? Ja, das sind manchmal so Dinge, ja, und dann sammelt man, aber es reicht halt vielleicht nicht oder ist nicht gut genug oder man bleibt irgendwo hängen und dann sagt man, ah, lass mal liegen. Und vielleicht braucht man auch den richtigen Co. Ja, ich bin jetzt kein Wissenschaftler, also irgendwie, also ich habe das Gefühl, mir fehlt irgendwie noch so ein Stückchen was. Und na gut, vielleicht muss es erst aus dem All auf meinen Kopf fallen. Schauen wir mal.
Okay,
also und so lange liegt es da, das wird ja nicht schlecht.
Aber ist jetzt noch nicht irgendwie vertraglich festgetackert?
Gar nichts, überhaupt nichts. Überhaupt nichts.
Da sind wir mal gespannt, ob
das
wir das
noch wusste auch bis heute außer mir eigentlich nur, weiß ich nicht, 2-3 Personen. Also wir haben das jetzt massiv gestreut. Und gut, vielleicht beschleunigt das die Sache ja.
Ja, hast ein bisschen Druck. Dann
schauen wir mal.
Gut. Der nächste Satz, wenn ich mich in ein Buch als eine der Hauptfiguren hineinlesen lassen könnte, dann wäre es Jim Hawkins in der Schatzinsel. Das ist von Jules Verne, richtig?
Nee, das ist von, Robert Louis Stevenson. Ja.
Gab es nicht da mal was vom Schönen? Nee, die Schatzinsel. Ist es der Klassiker, meinst du?
Ja, das ist der Klassiker mit
da war ich jetzt wieder mal völlig falsch informiert.
Long John Silver und so
weiter. Long John Silver, da gab es nochmal so einen schönen...
Nein. Okay. Ich muss auch gucken, dass ich jetzt nicht das Falsche sage. Es ist so unglaublich abgedroschen, die Schatzinsel und Tom Sawyer, die erwähne ich immer wieder in Interviews. Das sind aber nun mal die Bücher aus meiner Jugend, die ich immer wieder gelesen habe, die Zeiten abbilden, die ja schon in meiner Jugend lange vergangen waren und in die man sich trotzdem irgendwie reinfinden kann, weil es ist klar, eine Heldengeschichte von einem relativ, von einem jungen Mann. Und ich meine, klar, ich kenne das Happy End. Also jetzt fällt es mir leicht, sagen, okay, ich möchte mich da irgendwie reinlesen lassen. Ich glaube, mir wäre in dieser Handlung, da wäre mir, weiß nicht, würde ich mir die Hose machen vor Grauen. ich glaube, der Letzte, der das Buch noch gelesen hat, das Hörbuch, war Harry Rowold, auch nicht schlecht. Wenn der mich in dieser Rolle lesen würde, ja, keine Ahnung, würde mir gut gefallen.
Und der Jim Hawkins ist da diese Hauptfigur?
Genau. Das ist der Junge aus dieser Bar, der dann über diese Schatzkarte dann quasi
in
auf die
Abenteuer
von,
dann.
Auf den Schatz von Captain
Flint. Ich kenne das Buch nur vom Titel her, ehrlich
gesagt. Disney-Verfilmungen und andere Verfilmungen. Also gibt ganz, ganz viele. Es gibt sogar Schatzplaneten. Also hier, es gibt die unterschiedlichsten Verarbeitungen. Aber wie gesagt, dieses ursprüngliche Buch hat mich unglaublich gefesselt. Ich habe auch eine ganz alte Ausgabe unlängst geschenkt bekommen. Ja, ist toll.
Und richtig toll. Was interessiert dich an dieser Figur so besonders?
Das ist eine klassische Abenteuergeschichte mit Piraten, mit allem drum und dran. Und wie gesagt, hat mich damals gefesselt. Und ich glaube, das, was einen so in der Jugend, das war quasi mein Harry Potter, lange bevor es das gab. Und ich glaube, wenn ich sowas fesselt, dann bist du ganz viel immer wieder da dran, weil das ist die erste Erinnerung an ein unglaublich fesselndes Buch und wie du mitgefiebert hast und wie du hinterher und ein Stück weit bringen solche Situationen kreative Menschen ja dann vielleicht auch selber zum Schreiben, wenn du nach dem Zuklappen immer wieder da sitzt und denkst, okay, wie geht es jetzt weiter? Was passiert als Nächstes und als Übernächstes und was passiert dann? Was passiert 3 Jahre später? Und also so viel gemacht wie Tom Sawyer und eben die Schatzinsel haben wenige Bücher mit mir, zumindest waren das die ersten, die mich so bewegt haben.
Okay. Hättest du Ideen für die Verbesserung von solchen Büchern?
Überhaupt nicht. Ja, schon. Manchmal denke ich mir, ach Mensch, das wäre aber schön, wenn das passiert wäre oder wenn der nicht gestorben wäre oder was auch immer. Aber eigentlich sind die Bücher, weil auch da sitzen ja Schriftsteller dahinter oder saßen, die schon irgendwie ein Gespür haben, was sollte ich dem Leser jetzt zumuten und was nicht. Also das meiste ist einfach alles richtig gemacht. Okay. Und deswegen habe ich da wenig zu verbessern und maße mir das eigentlich auch ungern an.
Das ist ein super geiler Übergang, weil jetzt kommen wir von richtig gemacht zu falsch gemacht. Wenn mir ein Buch nicht gefällt, dann lege ich es weg.
Ja, da weiß ich nicht, ob jemand was falsch gemacht hat. Also ganz pur und simpel, ja. Warum sollte ich mich ärgern oder das Buch verreißen oder sonst irgendwas? Jedem Geschmack sein Buch. Was mir nicht gefällt, gefällt 100 anderen und andersrum. Und deswegen, wenn tatsächlich mal etwas meinen Geschmack nicht trifft, egal ob ich es mir selber rausgesucht oder es mir jemand empfohlen hat, dann lege ich es weg und beschäftige mich mit was anderem.
Geht es dir da mehr um den Inhalt oder um das Handwerkliche? Was macht ein schlechtes Buch aus?
Ja, weiß ich nicht, ein schlechtes Buch, weiß ich nicht, ob es schlechte Bücher, es gibt vielleicht Geschichten, die mich nicht packen und dann lasse ich es halt eben einfach bleiben. Ja. Okay. Das kommt aber einfach selten vor, also es fällt mir ganz, ganz schwer, da jetzt eine Schublade aufzumachen. Es kommt wirklich selten vor, ich könnte jetzt nicht mal einen Titel benennen, ja, aber ich weiß ganz genau, wenn ich irgendein Buch aus der Hand lege, wo ich sage, das gefällt mir überhaupt nicht. Das hat ganz, ganz, ganz viele positive Bewertungen von anderen Leuten. Hm. Also kann es irgendwie handwerklich, inhaltlich, kann es nicht so schlecht sein, ja, weil dann würde es jeder schlecht finden müssen. Ja.
Das, da könnte man an einem Beispiel festmachen, Stephen King. Ich bin großer Stephen King-Fan. Ja. Das ist ja mein großes Vorbild.
Ja, ich bin eher so Richard Bachmann-mäßig, aber
Kann das sein, dass das dasselbe ist? Ja. Okay, ja, dann sind wir auf einer Länge. Okay, Richard Bachmann und Stephen King. Aber erstens mal in der Gewissheit, sowas nie erreichen zu können. Was der kann ja Klopapier beschreiben und es wird verkauft. Aber
das wäre jetzt sehr teuer momentan.
Ja gut, mittlerweile geht's ja wieder. Aber der hat zum Beispiel diese Turmserie geschrieben. Mhm. Und ich habe vorher alles gelesen von dem Mann und fand alles geil. Aber da, ich weiß nicht, ob der da im Drogenrausch war oder sonst irgendwas, das war völlig abgedrehter Mist. Aber auch wie du sagst, auf Amazon, da gibt es Fans von, ja. Aber da gibt es auch nichts mehr dazwischen. Da gibt es welche, die sagen, oh Gott, was ist das? Und dann gibt es welche, die feiern das total ab. Ist ja jetzt auch verfilmt worden mit Idris Elba und so weiter. Habe ich jetzt noch gar nicht geguckt. Vielleicht ist es ja als Film besser, ja. Aber wie du schon sagst, über Geschmack lässt sich nicht streiten. Ne?
Auch das ist eine Sache, die ich jetzt gerade da, wie du sagst, es gibt nichts dazwischen. Es ist polarisieren. Also gerade die Julia Durand-Reihe schon immer von Band 1. Ja? Es gibt die Lover und die Hater. Mhm. Ja? Und dazwischen gibt es praktisch fast gar nichts. Ja. Ja? Aber selbst die Hater, lustigerweise, ist jetzt nicht nur bei der Reihe, aber auch da beobachtet man halt etwas aufmerksamer vielleicht, die sind trotzdem wieder bei jedem Buch dabei. Ja?
Aha.
Ja, also irgendwie bleibt ja manch einer vielleicht trotzdem kleben und wenn er nur bestätigt werden möchte da drinnen und deswegen sage ich, das brauche ich mir jetzt gar nicht anzutun, wenn mir irgendwas nicht gefällt, ja, Gott, dann bin ich einfach, ja, weiß ich nicht, dann lege ich es weg und bin still und gut ist, ja.
Gut, man muss natürlich jetzt sagen, auch von, also ich bin ja so ein bisschen, wie sagt man, ambivalent mit den Self-Publishern, es gibt sehr gute Leute. Aber es gibt auch wirklich so welche, die sagen, hier, mein Opa hat im Krieg das und das erlebt. Und ich schreibe es dann auf und du merkst von Anfang an, es ist einfach nur Schrott. Ja. Da würde ich nochmal einen Unterschied machen. Also zwischen einem Buch, was wirklich verlegt wurde, geprüft von einem guten Verleger, von einem seriösen Verleger, da wird es schwierig zu sagen, es ist ein schlechtes Buch. Aber bei Self-Publishern rutscht auch gern mal was durch. Da muss man schon mal differenzieren. Aber man kann es ja heutzutage gar nicht mehr erkennen.
Ja, und leider ist es so, dass natürlich dann genau das andere eben auch passiert. Es kann aber eben auch Gold dabei sein, weil auf den Verlagsschreibtischen, wo das Personal fehlt, ja, und vielleicht das, was nicht von der Agentur kommt, ohne jetzt was zu unterstellen, pauschal am Ende vom Arbeitstag in den Abfalleimer fällt und vielleicht irgendwas verloren geht, ja, obwohl es vielleicht wirklich gut ist, ja, also es bringt ein Stück weit mehr Gerechtigkeit, möglicherweise. Ich glaube, das haben wir uns auch irgendwann in grauer Vorsatz schon mal über das Thema unterhalten. Das Problem ist nur, wir als Leser müssen dann viel intensiver suchen, glaube ich. Ich glaube, das ist dann anstrengender, das ist mehr Verantwortung für uns.
Ja, gut. So, Käffchen vielleicht?
Ja, gerne, dankeschön.
Dann gib mal ein Tässchen.
Warte. Ja. Glas Shampoos wäre ja eigentlich passender, aber danke. Na, da ist noch ein bisschen. Das ist die Überleitung, die du machen wolltest jetzt wahrscheinlich. Danke.
Wo bist du denn?
Ich danke, ist voll.
Gut. Okay, danke. Warte. Schütt mir auch noch eins ein. So. So. Oh, verdammt. Also, ja.
Ne. Danke.
Schneiden wir nicht raus. So, also der Nix, genau, jetzt Shampoos, dann sind wir hier. Wenn ich König von Deutschland wäre, würde ich jeden Morgen erst einmal ein Glas Shampoos trinken.
Klassiker, das sagt doch jeder, oder?
Das ist ja so tiefgehend, so philosophisch.
Ich finde auch sehr innovativ. Ich glaube, das hat noch nie jemand gesagt, als erstes, wenn er König von Deutschland wäre.
Stimmt, aber ja. Man sieht, du willst schon richtig was bewegen.
Ja, 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 ja. Ja. Nein, entweder ist es die Fangfrage jetzt, wir haben ja jetzt doch, die Demokratie ist ja momentan sehr im Diskurs und ich bin auch überzeugter Demokrat, aber ich glaube jetzt mal nicht, dass es eine Fangfrage ist.
Nein.
Und deswegen müsste ich trotzdem sagen, wenn ich König von Deutschland wäre, dann würde ich als allererstes vermutlich abdanken, weil meine Frau und ich haben neulich The Crown geschaut und ich glaube, keiner will König sein.
Das
macht
ich auch.
Keinen Spaß.
Das ist mal ein richtig schöner Drecksjob.
Aber bevor ich abtrete, und jetzt kommt der Zeigefinger, den man im Krimi ja auch einpacken kann, ne, so gesellschaftliche Dinge aufzeigen, das freiwerdende Vermögen, also jetzt hier meine 20 Schlösser, die King Force One oder was auch immer, das könnte ich erstmal alles verhökern und vielleicht dazu einsetzen, um mal hier dieses Grundeinkommen, über das wir ja jetzt zum Glück auch wieder reden, mal ein bisschen voranzutreiben. Das lässt mich ja seit meinem Studium nicht mehr los und das wäre vielleicht mal eine gesellschaftliche Entwicklung, über die man mal nachdenken könnte. Dann hätte ich wenigstens was Positives bewirkt. Aber ansonsten, ja. König, nein, danke.
Okay, will keiner machen. Aber jetzt du hast ein schönes Thema angesprochen mit dem Grundeinkommen. Ich bin auch ein Freund davon. Aber ich weiß zu wenig darüber, also jetzt soziologisch gesehen. Ich habe auch letztens einen sehr interessanten Podcast, es gibt so Was wäre wenn, der Podcast ist so von der Tagesschau, glaube ich. Und da wird so Sachen durchgespielt, was wäre, wenn jetzt dieses Grundeinkommen käme, und die haben das wirklich bis ins S-Gefach dann ausdiskutiert. Ist natürlich auch nicht schwarz-weiß, ne? Ist toll, wenn jeder was hat, aber wir beide, gehe ich stark von aus, würden weiterarbeiten.
Auf jeden
Fall. Und viele Leute würden weiterarbeiten. Wo ich eher ein Problem sehe in so Jobs, die keiner machen will, wie zum Beispiel König.
Ja, würde dann
keiner mehr machen.
Dann würde ich sagen, okay, ich habe jetzt hier meine, keine Ahnung, 1200, 1600 Euro im Monat und will ich dafür wirklich noch König sein?
Ja.
Also ohne die Schlösser und ohne die King Force One. Nö.
Ich will ja sowieso kein König sein, aber davon mal abgesehen. Aber wenn dann so Jobs wie, keine Ahnung, würde es dann noch Leute geben, die Mülltonnen leer machen? Würde es noch Leute geben, die Gasse kehren? Würde es noch Leute geben, die Klofrau machen? Oder Klomann, man muss ja heute aufpassen. Oder halt so wirklich miese Sachen wie, ja, gerade die ganze Pflegegeschichte. Das ist echt knifflig, aber grundsätzlich finde ich es gut, weil es ist, weil die Leute sagen, wir sollen es bezahlen. Ja, was zahlen wir denn jetzt schon alles? Ja, das Ganze, wenn du sagst, du streichst alle Sozialausgaben und dann kommst du auf das Gleiche. Also es ist ein Nullsummenspiel. Aber das Problem ist dann halt echt, es gibt bestimmt viele Leute, die dann sagen, ich gehe gar nicht mehr arbeiten.
Das mag sein, ja.
Aber ich denke, der große, ich sag mal, locker 80% würden weitermachen.
Ja, und auf der anderen Seite gibt es vielleicht, das war damals auch so dieser Punkt, es gibt aber nicht mehr diesen Zwang, dich nur über deine Arbeit zu definieren.
Genau.
Ja, was ja spätestens dann, wenn du gerne arbeiten würdest und nicht arbeiten kannst, ja, zu alt, über unterqualifiziert, was aus welchen Gründen auch immer, ja, oder was jetzt eben heute halt Roboter einfach besser machen können als wir, was auch nicht verkehrt ist, wenn es Alternativen gäbe, wenn ich mich nicht mehr darüber definieren muss, arbeitslos zu sein. Ne? Ich weiß es noch, wie das damals war. Warst du arbeitslos, bist du morgens mit deinem Frühstücksdose, bist du in den Park gegangen und hast dich 8 Stunden lang hingesetzt und bist dann wieder zurückgekommen nach Hause, nur dass niemand sehen musste, dass du arbeitslos bist. Das sind Dinge, ungünstig. Aber natürlich können wir vorher nicht alles theoretisch durchrechnen. Deswegen, ich finde es spannend, dass aus wirklich jeder politischen Couleur, schon damals, mein Studium ist ja jetzt auch schon wieder 15 Jahre her bei mir, dass wirklich aus jeder politischen Richtung jemand gesagt hat, okay, das ist eine gute Idee, das ist schon mal viel wert, wenn der Diskurs ganz breit ist, ja, aber dass eben auch die vielen Kritikpunkte, muss man irgendwie, es ist ein Prozess, ganz klar. Aber ich finde, es ist ein Prozess, es gibt unsinnigere Dinge, über die man lange nachdenkt.
Definitiv.
Ja, oder lange nachdenkt.
Und es gibt ja schon die ersten Staaten, die es ausprobieren. Ich glaube, Schweden haben es auch kurz getestet, also rund um lokal. Ja. Und Spanien oder Portugal hat.
Ja, ich bin auch jetzt gerade nicht up to date, aber.
Die haben damit angefangen.
Jetzt aber ich habe Corona gemerkt, dass es jetzt wieder so ein Stück weit zurückgekehrt ist.
Ja.
Und mich freut das immer wieder, weil Sachen, die immer wiederkehren, das ist so wie beim Schreiben, Themen, über die es x Bücher gibt, das sind Themen, die die Leute beschäftigen und die Themen, die sind nicht tot und aus den Themen kann was werden und schauen wir mal.
Aber es gibt ja auch private Initiativen, zum Beispiel in Berlin gibt es Mein Grundeinkommen, heißt es, glaube ich, und die verlosen das alle, also wenn sie 12.000 Euro zusammen haben, verlosen sie ein Jahr in so ein Grundeinkommen und fragen dann die Leute hinterher und also ich habe das ein bisschen verfolgt. Und alle, die das bekommen haben, sie waren viel glücklicher, zufriedener, ruhiger. Ja, sie hatten keine Existenzängste. Und also es schon macht was, aber wie gesagt, man muss es wirklich konsequent zu Ende denken, um zu gucken, was ist mit den Jobs, die keiner machen will. Auf der anderen Seite kannst du natürlich auch den Job machen, den du willst. Ja, du musst jetzt nicht auf Teufel komm raus irgendwie. Aber dann denke ich mir auch wieder, dass auch alles teurer werden würde, weil der Mensch ist und bleibt nun mal ein gierisches Miststück. Und wenn die Leute merken, sie haben mehr Geld, dann machen sie die Preise teurer.
Ja.
Wobei es dann, wäre so das nächste Thema, es gibt keinen Grund für Preiserhöhung. Gibt es nicht. Also warum wird denn eine Kartoffel teurer? Eine Kartoffel wächst in der Erde und dann kommt sie raus. Da geht es nur um Angebot und Nachfrage. Ja, habe ich weniger Kartoffeln, um das Gleiche zu kommen, muss ich sie teuer machen. Das ist der einzige Grund, ja. Muss immer reinziehen. Ja. Völlig bescheuert. Ja. Genauso wie mit dem Öl. Also das wäre so eine Königin-Frage, wo ich sage, wenn ich König wäre, würde ich sofort die Benzinpreise einfrieren. Weil die gleiche Brühe für 12 verschiedene Preise verkaufen, gehört für mich auf den Scheiterhaufen.
Aber einfrieren auf dem Stand von jetzt, nicht auf dem Stand
ja,
von vor
natürlich.
Der Krise.
Ja, also, okay. Eigentlich auf dem Stand von 1986. Gut, okay, jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift, aber schön. Das macht ja dieses ganze Format hier aus. So, der nächste Satz wäre dann, Reichtum ist für mich, in Gesundheit und Frieden leben zu dürfen.
Ich sage ja, ich glaube, das erklärt sich in diesen Zeiten von selbst, oder?
Ja. Ja, also, da gibt es nicht viel mehr zu sagen. Die einzige Frage, du bist gesund und lebst in Frieden?
Ja, definitiv. Ja. Das ist, und das schon mein ganzes Leben lang. Ja. Und das ist länger, als es den meisten Menschen auf diesem Planeten irgendwo vergönnt ist.
Da sagen wir jetzt einfach nichts mehr zu. Das bringt nichts. Gut, gehen wir gleich zum nächsten über. Wir haben ja noch ein paar Sätze. Also wenn ich keine Ideen für eine neue Geschichte habe, dann höre ich auf mit dem Schreiben insgesamt oder nur machst du da nur eine Pause und setzt dann nochmal neu an?
Nein, ich habe das so geschrieben, weil es ist ganz klar, wenn ich mal keine neuen Ideen mehr habe, ganz global gesehen, dann lasse ich es bleiben.
Ja. Also komplett?
Komplett.
Okay.
Ja. Komma, aber. Ja. Mhm. Aktuell ist es so, Stand jetzt. Das Phänomen, ich kenne bis jetzt, Gott sei Dank, ich mache es seit gut 10 Jahren, keine Schreibblockaden. Ja. Mhm. Kenne ich nicht. Ja, Klopf auf Holz, ja, mache ich jetzt nicht dem Mikro zuliebe. Aber pro Geschichte, die ich momentan schreibe, lege ich so viel an Ideen oder so viel an Dingen auf die Seite oder ich erfahre so viele Dinge oder bekomme so viele Dinge zugetragen, dass es für mich momentan nicht abzusehen ist, dass ich mal da sitze und sage, morgens aufstehe und denke, oh verdammt, was machst du denn jetzt?
Hast du eine Ideenschublade
gehört? Ich glaube, ja, also so ein Archiv. Und das kann nur mal was aufs Handy gebabbelt sein oder mal irgendwie hier so ein paar Notizen. Ja, neulich auf einer ganz wichtigen Rechnung auf der Rückseite irgendwelche Notizen gemacht und dann haben wir die irgendwie wochenlang für die Steuer gesucht, weil das dann in meinem Notizzettel lag und muss ich ein bisschen aufpassen. Nein, ich sammle, das ist ja das Schöne, du gehst durch die Welt, kennst du ja selber, ja, irgendwas fliegt dir zu, du legst es irgendwo hin und du weißt genau, irgendwann kannst du es verwenden. Und solange das passiert, und das passiert eigentlich durchgehend, ist das ein ganz, 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 ist das ein ganz, ganz ferner Moment. Ja, bis ich mal das Gefühl habe, dass mir irgendwann tatsächlich mal die Ideen ausgehen könnten. Ja. Aber wenn es denn tatsächlich mal so kommen würde, dass ich mich zwingen müsste, ja, mir irgendetwas an den Haaren herbeizuziehen, ich glaube, dann wäre der Punkt, wo ich sage, jetzt legst du den Füllfederhalter aus der Hand. Ja, sei es zum Pausieren oder zu sagen, okay, dann ist jetzt alles erzählt, dann soll das jetzt jemand anders machen.
Wie alles erzählt.
Also, nee.
Aber es ist auch, das hast du ja bestimmt auch bei den Lesungen sehr oft so, wie kommen Sie denn auf Ihre Ideen? Das ist ja so, so eine Standardfrage. Wie sind Sie zum Schreiben gekommen und wie kommen Sie auf Ihre Ideen? Und ich antworte dann immer, an jeder Ecke steht eine.
Schon. Ne?
Wirklich. Ja. Also, du kannst unbedingt. In einem Raum 10 Geschichten erzählen.
Unbedingt.
In einem leeren Raum, meinetwegen.
Du unterhältst dich mit einem Kriminalbeamten über eine ganz konkrete Frage, die du hast. Ja, und nach diesem Gespräch seid ihr auf mindestens 3 oder 5 Punkte gekommen, ja, aus denen man allen eine einzige eigenständige Geschichte machen könnte, wenn es gut läuft.
Ja. Ja, so. Ich hab ein schönes Beispiel. Ich habe mal muss es ja auch erwähnen, ich bin auch viel Rettungsdienst gefahren in meinem Leben und habe ja zum Schluss eigentlich nur Notarztdienst gemacht. Und ich gehe ja nicht mehr mit ins Krankenhaus, weil da habe ich einfach keinen Bock mehr drauf nach 25 Jahren. Und dann lasse ich meinen Arzt da reingehen, soll die Übergabe machen, ich mache das Auto soweit klar, man füllt die Medikamente auf und tralala so. Und dann war es auch nachts um drei im Nordwestkrankenhaus auf diesem Parkplatz. Kennst du vielleicht, der ist ja komplett gepflastert. So, ich warte auf meinen Arzt, lehne am Auto, auch noch ein Kippchen. Und dann läuft da eine männliche Ameise über dieses riesen, für ihn mega großes Gebiet, ja. Und ich denke mir, Junge, was machst du nachts um halb drei auf dem Parkplatz? Bist du gerade von deiner Ollen rausgeschmissen worden und so? Und da denke ich mir, geil, ja. Und schon hast du wieder eine Idee, die du festtackern kannst. Aber das war so ein Aha-Erlebnis, wo ich einfach so auf den Boden gucke und sehe diese männliche Ameise nachts um halb drei über den riesen, für ihn wirklich unmensch großen asphaltierte Fläche laufen. Und dann, Junge, was machst du hier um diese Uhrzeit? Ja? Und wenn du dich dann in seine Lage noch versetzt, dann kannst du ein ganzes Buch schreiben.
Ja.
Doch, nur mal so für alle, wo die Ideen so herkommen.
Also, tatsächlich macht das was. Also da entsteht sofort ein Bild. Und ich glaube, wenn der Moment passiert, wenn bei dir sofort ein Bild entsteht, das ist ja das, was bei den Lesern auch entstehen soll. Ja genau. Dann weiß man, das hat Taug. Da muss irgendwas passieren.
Ja, was ich halt sagen will, es ist überall eine Geschichte.
Ich werde heute öfter noch an diese Ameise denken, an diesen Ameiser denken.
Ameiser. Ja?
Wie hast du erkannt, dass das eine männliche Ameise ist?
Soll ich mal schnell googeln?
Ja, guck mal schnell.
Das machen wir mal jetzt.
Ich weiß, bei Igeln kann man das eindeutig erkennen, bei Ameisen.
Was ist denn, wie heißt denn ein männlicher Igel?
Nein, ich meine, die Merkmale kann man erkennen.
Ach so.
Das passierte uns mal nachts mitten in Lauterbach, alles verlassen. Igel saß auf der Straße und ich dachte, Mensch, den hat jemand angefahren, da gucken unter die Gedärme raus. Das waren nicht die Gedärme.
Oh.
Ja, Zeigefinger lang, männliches Geschlechtsorgan.
Okay, aber
entweder kam der oder ging gerade zum Rendezvous. Und wir haben einen Tierarzt noch alarmiert, Notdienst. Ja, und der hat dann nur gelacht und hat gesagt, bringen Sie im Gottes Willen wieder zurück. Dem haben Sie vielleicht gerade die schönste Nummer des Abends versaut.
wie nennt man denn männliche Igel? Oder
auch Igel?
Igel? Ist das Igel Menschen? Menschen?
Aber eigentlich lenkst du gerade von den Ameisen ab.
Ja, ich bin noch am Googeln. Ich habe es noch nicht gefunden. Es gibt drei verschiedene Typen von Ameisen. In einem Ameisenbau die Königin legt Eier, die geflügelten Menschen zur Fortpflanzung und die Arbeiterinnen sammeln Nahrung. Aber das hilft uns jetzt nicht weiter, ne?
Ja, kommt drauf an. Hatte der Ameisenmann auf dem Parkplatz Flügel? Wenn nicht, dann war es eine Arbeiterin.
Nein,
der
hatte
Flügel. Dann ist wiederum die Frage, was macht die Arbeiterin alleine auf dem Parkplatz und warum hat sie ihre Kolonne nicht dabei?
Okay, dann machen wir jetzt einen Aufruf.
Also muss es ein Männchen gewesen sein, was seine Flügel verloren hatte und dann ist es ja auch legitim, warum der nachts vor der Notaufnahme rumkriecht.
Nee, der hatte ja noch seine Flügel. Also er hätte ja auch fliegen können.
Ach so.
Das
wusste ich nicht. Also du hast ihn anhand der Flügel als
Mädchen. Er sah auch irgendwie so ein bisschen motzig aus, ganz ehrlich.
Okay,
also
okay.
Er hatte irgendein Problem. Aber ich weiß jetzt immer noch nicht mehr, wie nennt. Nein, keine Ahnung. Also wer es weiß, kann sich gerne melden. Geht einfach mal auf die Homepage und über das Kontaktformular. Da könnt ihr uns dann mal mitteilen. Vielleicht kommt ja was rüber oder über die Facebook-Seite. Einfach mal mitteilen, wie nennt man eine männliche Ameise. Vielen Dank. So, mal gucken, was passiert. Okay, wo waren wir? Da. Wenn ich alt und grau bin, dann werde ich hoffentlich im Garten sitzen können und sagen, es war schön, so wie es war. Das bringt mich jetzt auf eine sehr subtile Frage. Dann wüsstest du ja, wann es zu Ende ist.
Nein,
es war so schön, wie es war, so quasi jetzt, so zum
nein,
Abschluss.
Bis jetzt war, also rückblickend kann man ja sagen, ich kann ja jetzt auch schon sagen, nach fast 15 Jahren Ehe kann man sagen, okay, der halbe Weg oder schon mehr als der halbe Weg zur Silberhochzeit geschafft, bis jetzt war doch alles ganz gut oder schön oder wie auch immer. Also man kann ja auch einen Rückblick machen, ohne zu wissen, dass was zu Ende ist.
Das deutschen höchstes Lob, ne?
So, nicht schlecht. Nein, das war ja jetzt extra mal so gesagt, ja. Aber es war schön, es war eigentlich alles gut, ja.
Sagt man sich das nicht zu wenig? Also ich meine, man kann ja auch mal Zwischenbilanz ziehen, zu sagen.
Ja, ich sage das ja auch jetzt. Also ich sitze jetzt im Garten und sage schön und sage, es war schön oder es ist schön. Es ist doch wunderschön, trotz allem, sage ich momentan. Ja, uns geht es doch gut, wir können dankbar sein. Und ich weiß von meinen Großeltern, die haben ganz, ganz, ganz viele andere Dinge erlebt. Ja. Ja. Die waren oftmals sehr dankbar, dass es jetzt endlich schön oder gut war, auch wenn es vielleicht keine goldenen Zeiten waren.
Ja.
Ja, und ich glaube, das ist uns auch hier in diesen verwöhnten Gesundheit- und Friedenszeiten ganz schön abhanden gekommen.
Ja, Demut.
Und ja, genau, ein bisschen Demut tut gar nicht schlecht.
Ja.
Ja, und ich finde auch nur, wenn man sagt, gut, und nicht immer sagt, boah, das war das Allerbeste und Tollste und so weiter, ja, normal gut kann auch reichen.
Ja, normal muss nicht
gut,
alles ein
normal
Event
gut
sein,
ist für die meisten, ja, Leute. Es gibt eine andere Hälfte, ja, für die ist das, was wir als normal gut oder langweilig bezeichnen, ist für die pure Luxus.
Ja,
ja,
das muss man sich ja immer wieder vor Augen halten. Ja.
Wollte das eigentlich sagen, genau. Wenn ich alt und grau im Garten sitze, dann sitze ich mit meiner grauen Alten da hoffentlich und ganz vielen Enkeln. Und ich meine, also, wie kann es denn schöner sein?
Ja.
Das durfte ich übrigens sagen, das habe ich vorher so abgesprochen. Also wenn ich sage, wenn ich ein alter Grauer bin und eine graue Alte, das ist dann schon okay.
Ja, nett, dass du dann nachher hier flatsch. Ne?
Und meine Tochter sagte mir, ich muss unbedingt die Huskies erwähnen. Also sie möchte Huskies züchten, stand jetzt.
Okay.
Und
wie alt ist sie?
Sie wird jetzt 7. Ich hoffe, das gibt sich noch.
Ja, ich glaube es auch. Aber Huskies sind richtig coole Hunde.
Definitiv.
Also, die sind Hunde mit Humor.
Definitiv. Solange es auch Enkeln gibt, ist das in Ordnung.
Ja.
Schauen wir mal.
Ja, gut, ist halt nicht das richtige Klima hier
für Huskies. Aber auch bitte erst, wenn ich wirklich alt und grau bin.
Okay.
Was richtige Klima für Huskies, für Enkel schon.
Zu dem Thema fällt mir, ja, cool, aus welchem Film war das nochmal? Ich glaube, es war noch eine Serie. Ist ja egal, pass auf. Wo wir sind, so, es war so schön, so wie es war bis jetzt und so weiter. Und dann gibt es so einen coolen Spruch, da springt einer aus dem 5. Stock und im 3. Stock sagt er, so weit, so gut. So ist eigentlich das Leben, weil irgendwann klatscht so unweigerlich auf und dann bist du weg. Ne? Aber würde man sagen, sind wir jetzt im 3. Stock. So weit, so gut.
Ja, und ich weiß nicht, ob man es momentan nur mehr wahrnimmt oder ob das so die letzten Jahre wirklich mehr geworden ist, 2, 3, 4, 5 Jahre. Oder weil man einfach selber sich permanent, weiß ich nicht, bei Amazon googelt oder so, keine Ahnung. Man stolpert immer wieder über Bücher, die dann heißt, was weiß ich, die 10 Dinge, die die Leute bereuen, wenn sie auf dem Sterbebett liegen oder dies oder jenes und so weiter. Und es ist tatsächlich, die Botschaft ist immer gleich. Ja, lebe jetzt.
Ja.
Irgendwie so gut, wie es geht. Ja, und das wünsche ich jedem. Ja, und läuft sicherlich nicht immer alles rund. Und gerade jetzt nicht. Und für ganz, ganz viele, auch ihr. Ja, und trotzdem kenne ich viele Leute und habe auch selber ja nicht nur rosige Zeiten hinter mir. Auch meine Frau und ich haben schon auch durchaus, ja, kurzzeitig Hartz IV bis hin über hier, keine Ahnung, Studienkredit oder sonst was. Wir haben die verschiedensten Stationen, haben wir durch. Krieg mal als Student, der freiberuflich arbeitet, kriegt mal ein Kind. Ja,
oha.
Da ist kein Topf für dich da.
Du bist im Arsch.
Ja, jo. kommst trotzdem irgendwie durch. Ja. Kennst du alles? Ja. Da bist du froh, wenn du dann noch ein paar Pfandflaschen im Kofferraum hast. Kennst du alles? Ja.
Ja.
Und trotzdem irgendwie, ich kenne viele Leute, die es trotzdem irgendwie geschafft haben, trotzdem auch da immer noch was Gutes rauszuholen. Und letzten Endes, auch wieder so abgetauschtes Zitat, aber wie wäre das? Moment, ich muss kurz überlegen. Ja, am Ende wird alles gut und wenn nicht alles gut ist, dann ist es nicht das Ende.
Ja.
Also irgendwie,
genau.
Es gibt immer eine Verbesserung, die man irgendwie hinkriegen kann. Zumindest meistens. Und
man muss auch sagen, sollte man
nicht verlieren.
Jammern hat noch nie geholfen.
Ja.
Also gut. Okay, dann jetzt. Es gibt etwas, an das ich wirklich glaube, und zwar Karma. Das finde ich sehr schön, weil ich glaube auch an Karma.
Ja, also es gibt keinen Beweis. Ja.
Aber, manchmal denke ich, es ist eine.
Aber ja, genau, die Erfahrung haben wir jetzt auch gemacht.
Ja.
So, und wenn du dann total mal die Erfahrung machst, irgendwas Gutes zurückzubekommen und das damit in Verbindung setzt, okay, naja, man war ja auch vorher vielleicht guter Mensch.
Ja.
Ich sage jetzt guter Mensch, nicht gut Mensch, wobei das für mich kein Schimpfwort ist, ja, aber und es kommt irgendwie zurück. Und spätestens, wenn man diese Erfahrung macht, dann macht es einem auch leichter, einfach so weiterzumachen.
Ich glaube, ja? Ich glaube da echt fest dran, dass
und,
es
und
so
selbst
so
wenn, das ist wie, gibt, das ist ja, wie, mit Naturschutz.
Ja.
Selbst wenn wir mal hinterher irgendwann feststellen, okay, ja, es war eigentlich alles gar nicht so schlimm, dann haben wir halt eben aus Versehen was Gutes getan.
Genau.
Ja, ist auch nicht schlimm.
Nö.
Besser als andersrum.
Ja. Also ich bin da voll bei dir. Karma ist eine feine Sache. Aber auch umgekehrt, also mich befriedigt es, okay, das ist jetzt ein bisschen blöd, aber mich befriedigt es eher mehr, wenn einer die ganze Zeit scheiße ist und kriegt dann einen auf den Deckel. Also da,
ja, in angemessenem Rahmen ist sicherlich.
Ja, also ich rede jetzt nicht von Mordentotschlag, aber wenn jetzt einer zum Beispiel immer fies ist, ja, und irgendwann mal genau die gleiche Kacke zu ihm zurückkommt, ja, also dass er dann einfach gegen den Wind geschissen hat, auf Deutsch gesagt, ja, und es kommt gerade wieder zurück.
Ich sage den Kindern auch immer, Schadenfreude ist nicht gut, ja, aber letzten Endes kann das, wenn das tatsächlich mal passiert, ja, dass jemand, der die ganze Zeit, so wie du sagst, ja, scheiße ist, ja, dass dann irgendwo mal, dass es mal selber auf ihn zurückfällt. Ja. Ist gar nicht so verkehrt.
Aber man muss es eher umgekehrt sehen, wenn du Gutes tust, kommt Gutes zu dir zurück.
Das habe ich mit den Kindern auch in der Stadt erlebt tatsächlich. Wir sind dann irgendwie durchgefahren, da saß einer hier irgendwie Cabrio und so weiter. Dem hat tatsächlich dann, nachdem er sich dann erfolgreich die ganze Zeit dann durch Frankfurt von einer Spur auf die nächsten nach vorne gedrängelt hat, ja, um dann ganz vorne an der roten Ampel zu stehen, ja, ziemlich rücksichtslos. Das hat ihm dann tatsächlich schön neben die Taube, neben die Tür, wo er seinen Arm liegen hatte, draufgeschissen. Das ist so richtig schön gespritzt, ekelhaft. Ja, und alle haben es gesehen. Dann habe ich gesagt, da, guck genau hin.
Das ist Karma.
Ja, ich sag, das ist Karma. Wirklich genau. Passiert. Ja. Ja. Und genau. Die Geschichte werden wir immer wieder auf ein paar Jahre her. Ja. Ja. Und die kommt immer mal wieder. Ja. Und war das dann Schadenfreude? Nein, wir haben einfach nur wahrgenommen. Das war sein Karma.
Genau, das hat er verdient.
In Form einer Taube. Aus, ja.
Okay, dann sind wir schon beim letzten Satz. Wenn mein Leben ein Buch wäre, würde es den Titel tragen, Daniel Holbe, die offizielle Biografie.
Jo, genau. Und sie hätte dieselbe Auflage wie mein allererstes Buch vielleicht und es würde keiner lesen und es würde unter vielen anderen im Regal stehen und das wäre auch völlig in Ordnung, weil ich meine, ich habe selber nur ganz wenige Biografien im Regal stehen. Hier, Johnny Cash ist eine tolle Biografie.
Okay.
Ja, eine wirklich tolle Biografie von einem tollen Leben. Ja, aber ganz ehrlich, ja, es müssen schon Leute Besonderes sein oder Besonderes erlebt haben. Ja, noch viel mehr, ja, als das, was ich und was ich auch noch zu bieten habe, hoffentlich. Ja, also ich mag es gerne ruhig und beschaulich und ich brauche hinterher. Also ich bin völlig damit zufrieden, wenn mein Leben derart uninteressant bleibt, dass es sich nicht lohnt, eine Biografie drüber zu schreiben. Alles gut. Ja. Deswegen.
Ich finde es immer so ein bisschen.
Brauche ich nicht.
Wie soll ich sagen? Also zum Beispiel Justin Bieber hat schon eine Biografie geschrieben. Der Junge ist 24. Ja. Geht's noch? Also, gut, er mag ja sein, dass der viel erlebt hat. Gut,
die eigene Sichte sicherlich. Und
das ist doch nur Geldmacherei dann am Ende, ja.
Und das Problem ist, was macht er dann mit Dings? Was macht er dann mit Paaren 50?
Ja, frage ich mich auch gerade, ob der überhaupt dann noch lebt, wenn der so weitermacht. Aber letztendlich, ich weiß nicht, das ist immer so, wenn junge Menschen ihre Biografie schreiben, denke ich mir immer, ach, nö.
Nee, also das wäre dann, also. Wenn ich jetzt, also ganz klar, sicherlich. Klar, das ist ein Superstar mit Millionen Fans, ja, das ist halt eben nur mal das sind wir halt eben nicht.
Ja, ja noch nicht.
Dann mag das sein, noch nicht, genau, dann mag das sein, dass das dann die Leute der Werdegang oder speziell das natürlich auch interessiert.
Ja. Ja,
und dass das vielleicht auch junge Leute dann im gleichen Alter, ja, oder ein paar Jahre jünger dann versuchen als Leitfaden vielleicht für sich zu nehmen, whatever, mag alles sein, ja. Aber ich glaube, interessanter wäre es dann zu sagen, okay, keine Ahnung, das wie nur so wie eine Episode zu schreiben. Also nicht die ganze Biografie. Ich glaube, die schreibt man am Ende seiner Tage oder bekommt man hinterher geschrieben.
Ja.
Ja, und ich glaube, wenn ich mal nicht mehr bin, ja, und irgendwann dann jemand sagt, dieses Leben, das war so außergewöhnlich und so wichtig, überliefert zu werden, dass das jetzt unbedingt geschrieben und gedruckt werden muss. Meinetwegen, ist in Ordnung. Ja, und wenn das dann alle anderen auch so sehen, okay, ja, kann ich mir jetzt als in meiner Position aber nicht vorstellen, ja, wenn er jetzt eine große Krise gehabt hätte, keine Ahnung, mein Kampf gegen Drogen, mein Sieg über Krebs, das ist nicht der überlebte Selbstmord, also jetzt nicht Episode, an Justin Bieber fest, also wenn ich so eine Episode schon hinter mir habe, auch als junger Mensch, ganz klar, und am Ende vielleicht mit dem Ergebnis, hey, tut das nicht, legt euch nicht auf die Gleise, sucht euch vorher Hilfe, biegt vorher da und da irgendwie anders ab, keine Ahnung, ja, klar, das sind Sachen, logisch, da gibt es keine Altersuntergrenze, um sowas zu veröffentlichen.
Ja,
ich bin nicht der Letzte. Biografie ist schon schwertragend.
Ja, also man kann zum Beispiel, also was ich verstehe, die werden ja von den Paparazzis gejagt ohne Ende. Ja, und es wird da so viel Lügen und Scheißdreck geschrieben. Was ein falscher Blickkontakt oder so, dann sofort eine Krise irgendwie. Mhm. Wenn man sowas dann aufklären will, so quasi zu sagen, hier, das ist jetzt die Wahrheit und sonst nichts. Aber das Problem ist ja, die haben ja da meistens irgendwie Ghostwriter. kriegen sie dann nicht mal selbst geschissen. Und gut, vielleicht können sie nicht formulieren, aber wenn einer ein Lied dichten kann, dann kann er auch sowas schreiben, bin ich der Meinung.
Apropos Lied, wenn ich König von Deutschland gewesen wäre, dann Daniel Holbe, König für einen Tag. Ja, das wäre dann ein Titel für eine Biografie. Okay.
Das ist
dann,
cool, ja.
Ja.
So. König für einen Tag. Okay. Ja, damit wären wir dann eigentlich schon durch. Und der König für einen Tag, der dankt jetzt ab. Und ich bedanke mich.
Ich danke auch.
Ja. Ja, vielen Dank fürs Kommen. Und bleibt noch lange erhalten. Mach's gut.
Danke, Dito. Ciao.
Das war der nächste Bitte, der Podcast. Und es heißt nicht umsonst der nächste Bitte, denn schaltet ein zur nächsten Folge nächste Woche an gleicher Stelle. Macht's gut, euer Maddie Müller.